jetzt vielleicht sogar noch wilder als der Paris-Call. Nehmen wir jetzt mal an, Kimi Antonelli startet wirklich gut in seine Karriere rein. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast und ihr fragt euch jetzt sicherlich wahrscheinlich, warum sind wir hier mit einer Pre-Weekend-Show, wenn wir doch angekündigt hatten, dass es keine Pre-Weekend-Show für Katar geben wird. Nun, I hate to say it, aber es gab mal wieder unerwartete Zwischenfälle. Die Episode mit Tim Tramnitz wird sich noch um 1 bis 2 Tage verschieben, weil die natürlich von Tim und seinem Manager natürlich nochmal Probe gehört werden soll oder Probe gehört werden muss. Haben sie selbst requested. Ist natürlich auch verständlich, wir werden ja jetzt nichts publishen, wo am Ende des Tages nicht beide Parteien mit zufrieden sind. Deshalb dauert das jetzt noch. Am Samstag wird es nochmal durchgehört und dann denke ich, ist es dann aber auch wirklich an der Zeit mal, das dann offiziell zu machen. Wenn ihr sogar schon auf unserem Discord-Server seid, da habt ihr sogar schon das erste 25-Sekunden-Intro von der Episode. Das heißt, da gibt's schon diesen kleinen Preview als Entschädigung dafür, dass es heute noch nicht gekommen ist. Aber genau, das vorweg. Perke, ich würde sagen, damit haken wir den kleinen Ausrutscher hier ab. Das verschiebt sich um 1-2 Tage nach hinten. Und wir gehen rein in die Katar Pre-Weekend-Show. Denn wir haben zwar nicht viele Punkte, aber ich glaube, über einen Punkt können wir hier vielleicht sogar ein bisschen länger reden.
Ja, über einen Punkt, aber lass uns zuerst mal mit den groben News anfangen. Oder nicht mit den groben News, mit den generellen News, die wir einfach so mal erzählen können, damit man es gehört hat, damit wir es auch erwähnt haben, wozu wir aber auch nicht so unfassbar viel zu sagen haben. Und fangen wir da mal an mit einer, was das Renngeschehen angeht, eigentlich schon wichtigen Person, und zwar Tim Mayer. Der Name wird wahrscheinlich keinem was sagen, aber es war einer der zwei Leading Stewards, bis vor kurzem jedenfalls noch, der wurde entlassen. Und wie man gehört hat, wurde er per SMS entlassen von einem Mitarbeiter von Ben Sulayem. Das heißt so, es wurde toxisch Schluss gemacht mit Tim Mayer, was ich verrückt finde. Tim Mayer ist tatsächlich, kurzer Funfact über ihn, ist der Sohn von einem McLaren Co-Founder, nämlich Teddy Mayer. Und er wurde entlassen, denn er arbeitet auch noch bei denen, die das US-Rennen in Austin, also COTA, organisiert haben. Aussagen vom
Organisator.
Organisator natürlich, weil es ist schon spät, es ist schon 23:30 abends. Da sei es mir mal entschuldigt.
Es ist auch eine Notaufnahme, Perk.
Eigentlich
war sie ja nicht geplant heute.
Ich rede doch immer gern über Formel 1 mit dir. Vom Organisator kamen da einige Kommentare scheinbar, die Ben Sulayem und die ganze FIA, die ganze Formel 1 nicht so cool fand. Und als Konsequenz hat man sich dann halt von Tim Mayer getrennt, weil der halt da auch arbeitet. Und er war halt ein Unpaid Steward auch noch. Das heißt, er hat nicht mal einen Cent dafür bekommen. Das heißt, dass er der Steward war einer der größten Stewards in dieser Riege. Und der wird jetzt nicht mehr dabei sein. Und der war schon, sein letztes Rennen war Mexiko. Seitdem war er dann nicht mehr dabei. Und jetzt wurde er offiziell entlassen.
Ja, schade. sage ich jetzt einfach mal für ihn.
Oh nein.
Für uns wird sich vermutlich jetzt nicht groß was ändern.
Richtig.
Weil er wird einfach ersetzt und für uns geht die Racing Action und die Decisions, die die Stewards treffen, einfach weiter. Aber ja, persönlich für ihn sicherlich jetzt nicht unbedingt das Geilste.
Das ist richtig.
Gehen wir mal lieber weiter, Perke, zu News, die für uns tatsächlich ein bisschen relevanter sind. Nämlich kam gestern die News raus, dass eine absolut bekannte Traditionsstrecke bis 2031 verlängert wurde. Oh, das tut so gut, Perke, dass wir jetzt endlich sagen können, Temple of Speed, Monza, wir sehen uns noch eine Weile.
Ey, Gott sei Dank, als es was den Rotationskalender angeht, immer wieder Neuigkeiten gab und immer wieder Spekulationen gab. Da war ja Monza auch immer irgendwie ein Kandidat, weil man auch immer wieder gehört hat, Monza, mal sehen, wie es weitergeht da mit der Strecke. Und jetzt direkt langfristig verlängert, das ist das, was man braucht. Das ist eine der geilsten Strecken im Kalender, für manche wahrscheinlich sogar die geilste Strecke, weil die Strecke einfach immer Renn-Action bietet. Der Samstag ist immer wieder interessant, weil im Qualifying gibt es immer wieder wilde Spielchen, die man nicht gutheißen muss, wenn da alle auf einmal auf der Startzielgeraden rumstehen oder bei der Boxenausfahrt rumstehen oder vor der letzten Parabolika gefühlt rumstehen, um sich Platz zu verschaffen im letzten Run im Qualifying. Das ist dann natürlich eine Sache, die werden wir spätestens besprechen, wenn wir nächstes Jahr wieder in Monza sind. Da bin ich mir sicher, dass wir da darüber reden werden. Aber dass Monza im Kalender bleibt, ist einfach geil, weil es sind immer geile Rennen, es ist immer für Überraschungen gut. Siehe einen Pierre Gasly, der da mal vorne war, weit vorne war, auf dem Podium war. Daniel Ricciardo, der auf einmal in einem McLaren gewinnt. der nicht in guter Form war damals, als er es gewonnen hat. Also geile Strecke, bietet Überraschungen, ist perfekt für die Formel 1. Geil, dass man damit verlängert hat.
Ja, das glaube ich auch. Und das empfinde ich ähnlich, sage ich jetzt einfach mal. Monza definitiv eine der besten. Ich würde nicht sagen die beste, ich finde zum Beispiel Silverstone noch besser als Monza. Aber definitiv für mich eine der besten Strecken, die es im Kalender gibt. Und wie du es gesagt hast, jedes Jahr für Überraschungen gut, daher freue ich mich jetzt schon mal auf die nächsten Jahre. Gehen wir aber weg von Monza und schauen wir uns lieber, Perke, einen Fahrer an, über den bei uns beiden ja schon sehr heiß, kontrovers und aktiv diskutiert wurde, nämlich Mick Schumacher. Heute kamen News raus, dass Mick Schumacher tatsächlich Mercedes Ende 2024 als Reservefahrer verlassen wird. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, es ist keine große Überraschung für mich, weil es natürlich die Tür für Valtteri Bottas aufmacht.
Eben, genau das ist es. Die Tür für Valtteri Bottas wird geöffnet. Deswegen war ich auch nicht sehr überrascht von der Nachricht. Ich hätte mir vorstellen können, dass Mick Schumacher das so weitermacht, selbst als zweite Geige, die zweite Geige zu spielen. Ja, bei den Reservefahrern die zweite Geige zu spielen hinter Valtteri Bottas. Hätte ich mir irgendwo vorstellen können, weil es halt immer noch Toto Wolff wäre, der sein Chef da wäre. Aber überraschend kommt es nicht, dass Mick Schumacher geht, weil er ja auch noch was anderes hat, was er zurzeit macht, was er auch nächstes Jahr machen wird, nämlich WEC. Da hat er auch direkt bekannt gegeben, nächstes Jahr wird er weiterhin für Alpine in der WEC fahren. Das heißt, er hat nicht gar keinen Job mehr, sondern er verlässt nur seine Reserverolle, wie du schon gesagt hast, bei Mercedes. Der Weg wird für Bottas frei, was ja in den letzten Tagen immer heißer wird, dieses Gerücht, dass Bottas eh dahin gehen wird. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Bottas da sein wird, bis Bottas wieder bei Mercedes sein wird. Und Mick Schumacher fährt einfach nächstes Jahr weiter WEC. Das heißt, für ihn ändert sich jetzt auch nicht so unfassbar viel.
Ja, und ich finde es ehrlicherweise gut, dass er weiter in WEC fährt, weil am Ende des Tages, ich glaube, wir haben uns alle irgendwann mit dem Gedanken abfinden können, dass Mick Schumacher dieses Jahr keinen Formel-1-Sitz mehr bekommt, beziehungsweise auch nächstes Jahr keinen Formel-1-Sitz bekommt. Und man muss ja ganz klar sagen, in der WEC mit Alpine hat er sich ja gut geschlagen und vor allem hat er ja wirklich auch konstant aufgebaut. Und jetzt zum Ende der Saison hin war er auf seinem Allzeithoch, was seine Leistung in der WEC anging. Also daher, ich bin gespannt, was das nächste Jahr für ihn tatsächlich bringen wird, gerade bei Alpine. Und wer weiß, vielleicht ist es ja wirklich irgendwann nochmal die Möglichkeit, dass er eine Chance bekommt, in die Formel 1 zurückzukehren. Wir haben ja jetzt auch noch eine weitere News, die wir dann gleich bereden werden, nämlich, dass das 11. Team in der Formel 1 tatsächlich passieren wird, dass wir ein 11. Team bekommen werden. Und da werden sich natürlich auch neue Chancen bieten. Ob man dann einen Mick Schumacher nimmt, das sei dahingestellt. Aber auf jeden Fall wird er sicherlich in Talks über Driver auftauchen, das glaube ich schon.
Ja, da wird er auf jeden Fall auftauchen. Und du hast schon gesagt, mögliche Sitze gibt es ja vielleicht bald mehr als genug. Nein, nicht mehr als genug, das ist Quatsch natürlich, aber zwei mehr gibt's. Dass GM bzw. Cadillac in die Formel 1 kommen wird, das haben wir schon am Montag besprochen, meine ich. Oder waren es da nur Gerüchte? Ich meine, da war es schon bestätigt.
Nee, da waren es Gerüchte. Und zu dem Zeitpunkt war es nämlich so, Perke, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir die Episode aufgenommen haben, hieß es ist so gut wie sicher und binnen der nächsten sieben Tage soll wohl eine offizielle Ankündigung diesbezüglich kommen. Und siehe da, prompto zwei Tage später hatten wir auch eine offizielle Ankündigung.
Genau, GM bzw. Cadillac F1 wird in die Formel 1 kommen ab 26. Wir haben ja, was das für die Formel 1 heißt, ob wir dafür sind oder dagegen. Wir sind beide eher dafür, dass ein 11. Team in die Formel 1 kommt. Haben wir ja schon am Montag besprochen. Andretti selbst hat selbst bestätigt, man ist in guten Gesprächen mit Ferrari, um die Engine auch wirklich zu benutzen. Das heißt, auch das scheint so zu werden, wie es gerüchtet wurde. Es wird Ferrari, nicht zum Beispiel Honda, die auch kurz gerüchtet wurden. Da fehlt natürlich aber noch eine Sache, nämlich Fahrer. Wir sollen jetzt für Andretti, GM, Cadillac, wie auch immer ihr es nennen wollt, sie werden wohl als Cadillac Formel 1 in die Formel 1 kommen. Ja, die brauchen natürlich zwei Fahrer. Und ich habe mir mal auf Twitter 5 Fahrer rausgesucht und die da vorgestellt. Und jetzt werde ich dir auch oder euch allen 5 Fahrer nennen. Und ich möchte von dir wissen, ich werde immer Fahrer nach Fahrer sagen mit Begründung, warum ich den Fahrer für irgendwo realistisch halte. Ich halte auch nicht alle für gleich realistisch. Ich sag nicht, der Fahrer wird es auf jeden Fall. Bei einem Fahrer bin ich mir ziemlich sicher, dass er in der Formel 1 bei Cadillac fahren wird, aber bei allen auf gar keinen Fall. Und ich möchte von dir immer Prozenteinschätzung halten, für wie wahrscheinlich du es hältst. Das heißt, 100% unfassbar wahrscheinlich wird passieren, 0% auf gar keinen Fall, gar keine Chance, was laberst du? Warum hast du den rausgesucht? Das möchte ich von dir hören.
Aber die 5 Fahrer müssen jetzt nicht am Ende auf 100% kommen.
Nein, nein, nein. Du kannst
okay,
für einen
Fahrer müsste ich ja mitrechnen.
90% sagen, für den anderen dann 70, für den anderen 10.
Okay, alles klar.
Irgendwie
okay,
einfach für okay, jeden okay. Fahrer individuell.
Der ist auch gut, weil ich habe den Tweet tatsächlich noch nicht gelesen.
Das finde ich gut. Dann werden einige Namen, besonders der erste, jetzt schon direkt überraschend kommen. Lass mich auch begründen. Ich habe für jeden Fahrer eine Begründung rausgesucht. Der erste Name, den ich mitgebracht habe, ist Alex Albon. Lass mich ausreden oder lass mich begründen, warum ich Alex Albon für Cadillac mitgebracht habe. Es ist an sich erstmal eine Wahl, wo man denken würde, was hast denn du jetzt gesoffen? Der hat doch erst im April, Mai, im Mai diesen Jahres seinen Vertrag verlängert bei Williams. Bis 27 steht er jetzt bei Williams unter Vertrag. Wie soll denn das funktionieren? Ganz einfach. Albon bekommt mit Carlos Sainz einen unfassbaren Topfahrer in sein Team. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn Alex Albon dieses teaminterne Duell deutlich verlieren sollte gegen Carlos Sainz, und mit deutlich meine ich richtig deutlich, wenn dieses Szenario eintreffen sollte und man dann in 26 oder für 26 immer noch Colapinto in der Hinterhand hätte und Colapinto nicht bei einem anderen Team unterwegs ist, dass man dann relativ gesprächsbereit wäre, Albon gehen zu lassen und sich weiter in die Zukunft auszustellen mit Sainz und Colapinto als Fahrerduo. Und deswegen habe ich als erste Möglichkeit Alex Albon rausgesucht.
Dass das aus deinem Mund kommt, finde ich vogelwild.
Ja, man muss ja auch, ich muss ja auch mal die Fanbrille absetzen. Und ich habe mir gedacht, ich gehe schon davon aus, dass Sainz das teaminterne Duell bei Williams nächstes Jahr gewinnen wird. Davon gehe ich stark aus. Ob es jetzt unfassbar deutlich wird oder nicht, werden wir sehen. Aber wie gesagt, wenn es unfassbar deutlich wird und richtig deutlich wenn es einfach richtig deutlich wird, kann ich es mir vorstellen, dass man gesprächsbereit ist mit einem Colapinto in der Hinterhand, mit einem Luke Browning, der in Abu Dhabi das erste freie Training für Williams fahren wird, der auch noch irgendwo in der Hinterhand ist. Ich kann es mir vorstellen. Ich meine, Albon ist 2026, wird auch schon 30. Albon ist kein junger Fahrer mehr. Deswegen, ich kann es mir durchaus vorstellen, dass man da gesprächsbereit wäre.
Ja gut, dazu müsste jetzt aber auch wirklich Albon wirklich in dieser mentalen Krise bleiben, die er, ich sag jetzt noch nicht hat, vielleicht ist das übertrieben, aber er hat jetzt auch keine gute zweite Saisonhälfte gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Boah, schwierig, weil das Ding ist, wenn Cadillac dann in die Formel 1 kommt, dann wäre halt so schon wieder die Frage, warum sollte man sich dann überhaupt mit Alex Albon abgeben, wenn man sieht, ey, der hat sowieso eine schwierige Zeit aktuell und er ist eh nicht mehr der Jüngste, wie du begründest. Klar, er hat Erfahrung, aber warum nicht dann einfach wen komplett anderes holen, so nach dem Motto? Also, ich verstehe deinen Punkt, aber ich sehe die, wenn du jetzt Prozente von mir haben willst, keine Ahnung, so bei 35-40%.
Das ist mehr, als ich erwartet habe. Finde ich gut. Ist okay für mich.
Gut. Also, ich würde es nicht ausschließen, ja. Aber ich würde es auch nicht für wirklich realistisch einstufen.
Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es am Ende Albon wird. Aber ich wollte mal einfach das Gedankenspiel loswerden und einfach mal Albon in den Ring werfen. Der zweite Fahrer ist dann schon deutlich offensichtlicher. Wird auch in den Medien oft als Frontrunner für einen Sitz bei Cadillac bezeichnet. Das ist ein US-Amerikaner, logisch bei einem US-amerikanischen Team, der schon mal kurz davor war, in die Formel 1 zu kommen, nämlich 2023, wäre er fast zu AlphaTauri gekommen. Den Sitz hat dann Nyck de Vries bekommen, weil dieser Fahrer nicht die nötigen Sachen für die Superlizenz geschafft hat. Und zwar ist dieser Fahrer ein IndyCar-Fahrer, ein richtig guter IndyCar-Fahrer. Wie gesagt, war schon mal kurz vor einem Formel-1-Sitz, ist US-Amerikaner, deswegen passt er wie Arsch auf einmal zu Cadillac. Es ist Colton Herta. Auch in den Medien hört man immer wieder seinen Namen. Sein Name ist eigentlich immer der erste, der genannt wird in Bezug zu Cadillac. Colton Herta ist eigentlich ein No-Brainer.
Ja, den Namen hatte ich jetzt schon ein bisschen erwartet, muss ich sagen.
Ja,
logisch. Er überrascht mich jetzt nicht. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt groß sagen soll, weil es stimmt, es ist wirklich wahrscheinlich mit die beste Option, die Cadillac machen könnte. Sie kommen aus dem amerikanischen Markt, sie brauchen natürlich auch amerikanische Unterstützung, sage ich mal. Ich meine, Audi hat sich ja auch Hülkenberg gesichert und hat damit noch so ein bisschen die deutschen Wurzeln nochmal mit angekurbelt. Ja, ich denke tatsächlich, dass Colton Herta wahrscheinlich mit einer der Top-Favoriten auf diesen zweiten Sitz sein wird, sage ich ganz klar. Ich glaube nicht, dass er den ersten Sitz bekommen würde, weil er eben komplett neu reinkommt. Er wäre ein Rookie und als Cadillac-GM brauchst du nicht einen Rookie als deinen ersten Fahrer. Also daher glaube ich, dass man ihn, wenn dann, als zweiten Fahrer einsetzen würde. Aber tatsächlich sehe ich das auch als sehr, sehr realistisch. Ich würde dem jetzt keine Ahnung, 85-90% Wahrscheinlichkeit geben.
Okay. Übrigens, kurzer Side-Fact, ich habe ja am 26., das heißt am Dienstag, habe ich diesen Tweet veröffentlicht. 8 Stunden, nachdem der Tweet online gekommen ist. Du kennst doch den YouTuber Tomo bestimmt.
Ja.
Der hat auch dann ein Video gebracht, irgendwie Fahrer, die für Andretti Cadillac GM in Betracht kommen. Und 4 von den 5 Fahrern, die ich dargestellt habe, hat er 8 Stunden später auch genannt. Möchte ich nur mal kurz anmerken. Das heißt, nicht alle sind komplett scheiße, die ich mir ausgedacht habe. Und nur Alex Albon hat er auch nicht genannt.
Okay.
Deswegen, ja, der Rest ist auch bei Tomo zum Beispiel im Video gelandet. Aber ich war früher dran. 8 Stunden, möchte ich noch dazu sagen.
So nämlich, der hat dich kopiert, Perke.
So sieht's
aus.
Der
Sack.
Der dritte Fahrer ist zurzeit Reservefahrer in der Formel 1, hat aber in nächster Zeit wahrscheinlich keine Zukunft, weil sein Team eins der besten Fahrer-Duos der ganzen Formel 1 hat, mit Lando Norris und Oscar Piastri. Deswegen kommt da erstmal keiner durch. Und jetzt weiß es wahrscheinlich schon jeder, der die Reservefahrer kennt, es ist Pato O'Ward. Er ist Mexikaner, aktuell Reservefahrer bei McLaren, wartet auch schon länger auf die Chance, in die Formel 1 zu kommen oder Fulltime in die Formel 1 zu kommen. Ich denke, auch er wäre eine durchaus gute Option, die man bei GM in Betracht ziehen könnte.
Ja, Pato O'Ward war auch ein Name, den ich jetzt hier tatsächlich erwartet habe. Ich wusste allerdings nicht, dass er Mexikaner ist. Ich dachte auch, er wäre US-Amerikaner. Aber da sieht man mal wieder. Man lernt jeden Tag was Neues dazu. Aber ja, im Endeffekt, wie hört er? Ich würde es vielleicht ein bisschen geringer einschätzen, sage ich mal, die Chance. Vielleicht so eher so eine 75-80%ige Chance. Aber am Ende des Tages, ey, das sind wahrscheinlich die beiden in der Pole-Position für diesen zweiten Sitz. Aber auch hier, eher wieder auch nur für den zweiten Sitz, weil ich einfach nicht glaube, dass man jemanden ohne Erfahrung in den ersten Sitz packen würde, sondern dass man es eher wie Audi macht und dann wirklich jemanden, der Erfahrung hat, wie Hülkenberg holt und dann halt jemanden dazu holt, der dann lernen kann und das Team in der Zukunft weiter mit aufbauen kann.
Ja, jetzt der vierte Fahrer. Und bei dem von allem, was ich zu ihm rausgefunden habe, ist er der für mich, der fast schon am wahrscheinlichsten ist. Für mich wahrscheinlicher oder mehr No-Brainer als Colton Herta. Und das ist schon krass, weil Colton Herta ist ja ein unfassbarer No-Brainer. So, das ist klar, Colton Herta wird auf jeden Fall unfassbar heiß sein, was diesen Sitz angeht. Ich habe dir einen Fahrer mitgebracht, der auch US-Amerikaner ist.
Nein, nicht Logan Sargent.
Nein. Der Fahrer fährt aktuell in der Formel 2. Und schlägt sich dort auch gut. Ist, glaube ich, 5. oder 6. gerade in der Fahrer-WM in der Formel 2. Und
Zach O'Sullivan?
Nein. Und was diesen Draht noch heißer macht, abgesehen davon, dass er US-Amerikaner ist, ist Folgendes. Anfang November 24, das heißt in diesem Monat, den wir aktuell haben, wurde er als Reserve- und Development-Fahrer für das Formel-E-Team von Andretti verpflichtet. Das heißt, er wird in Saison 11 in der Formel E schon im Andretti-Pool drin sein. Er ist schon bei Andretti in der Familie sozusagen. Und das ist Jack Crawford. Er ist schon in der Andretti-Familie dann drin. Er wurde gesigned für die Andretti-Familie. Ist gerade unfassbar gut in der Formel 2. Das passt ja alles. Ist US-Amerikaner. Passt ja so Arsch auf einmal, wenn er das Team schon irgendwo kennt jedenfalls. Klar nicht das Formel 1-Team. Aber Jack
Crawford. Aber dann würdest du ja das Problem haben, dass du dann einen Herta oder einen Pato O'Ward nicht bekommen würdest. Wenn man jetzt nicht 2 Rookies signed, was
wenn man nicht mit Herta und
das würde ich für komplett verrückt halten, wenn du als Newcomer-Team 2 Rookies signed,
weil du
keine
Fall,
Ahnung von der Formel 1 hast.
Das wäre so ein Move wie Haas. Klar, das war nicht das erste Jahr von Haas, aber Haas mit Schumacher und Mazepin auf einmal im Auto. Das wäre ein ähnlicher Move.
Ja, und man hat ja gesehen, wie es gelaufen ist.
Ja, aber das Auto war auch sehr schlecht, muss man dazu sagen. Aber Jack Crawford, von allem, was er gerade erfüllt, jung, unfassbar gut ausgebildet, war lange Red Bull Junior. Fährt Formel 2, unfassbar gut in der Formel 2 dabei, kennt dann Andretti schon aus der Formel E. Das passt irgendwie. Irgendwie hat mir das so, ist mir der so ins Auge gesprungen bei der Recherche, dass ich sagen muss, Jack Crawford ist bei mir, stand jetzt in meinem Hinterkopf, der Favorit auf irgendeinen Sitz.
Gut, das mit Andretti wusste ich nicht. Also das ist tatsächlich ein sehr bedeutsamer Punkt. Also hätte ich das gewusst, hätte ich mich vielleicht mit den anderen Prozenten ein bisschen zurückgehalten. Daher, keine Ahnung, kriegt er jetzt, wenn die anderen so waren, vielleicht 90 bis 95. Ich werde keine 100 vergeben, weil 100 würde heißen, dass das zu 100% passiert, was ich einfach nicht garantieren kann. Übrigens noch kleiner Nachtrag zu Zach O'Sullivan, der ist tatsächlich Brite und nicht Amerikaner, wie ich dachte.
Na gut, okay. So, das waren 4 Fahrer, habe ich noch einen 5. natürlich. Und das ist jemand, der aktuell in der Formel 1 fährt. Irgendeinen aktuellen Formel 1-Fahrer musste ich noch reinbringen. Und ich werde jetzt nicht groß drumherum reden. Ich werde direkt sagen, wer es ist. Es ist Yuki Tsunoda.
Ich wusste es.
Ist das für mich auch relativ logisch, wenn ein Szenario eintrifft, von dem ich mittlerweile mehr und mehr ausgehe. Und zwar in diesem Szenario, in dem Yuki Tsunoda keinen Red Bull-Sitz bekommt, sondern ihm Perez vorgezogen wird, ihm Lawson vorgezogen wird, ihm, keine Ahnung, Colapinto vorgezogen wird, weiß ich nicht. In dem, ein Szenario, in dem Yuki Tsunoda weiter bei V-Carb fahren muss, irgendwann wird er sich ja auch denken, ist diese Chance überhaupt noch realistisch, zu Red Bull zu kommen? Oder sollte ich ähnlich, wie es ein Gasly geschafft hat, bei außerhalb der Red Bull-Familie glücklich werden, wie es ein Albon geschafft hat, irgendwie außerhalb der Red Bull-Familie glücklich zu werden, sollte ich das auch versuchen? Vielleicht sogar freiwilliger als die anderen beiden, weil die wurden ja vor die Tür gesetzt irgendwie. Na, Gasly nicht, aber der wurde ja auch degradiert aus dem großen Team zum kleinen Team. Sollte ich das nicht auch einfach irgendwo anders versuchen? Wenn mir immer Leute vorgezogen werden, ich werde es eh nicht mehr schaffen, ich brauche einen Neustart bei einem neuen Team. Und warum nicht dann bei einem ganz neuen Team als ganz klarer Fahrer Nummer 1? Yuki Tsunoda für mich auch relativ logisch, wenn er den Red Bull-Sitz nicht bekommen sollte.
Ja, was wäre, jetzt hau ich mal einen Namen in den Raum und jetzt wird's wirklich verrückt.
Jawohl,
was
wir wollen
wäre,
ja rumspinnen. Das sind alles Gerüchte, das ist einfach nur Rumgespinne von uns.
Das ist jetzt wirklich komplett crazy von der Timeline her. Aber jetzt nehmen wir an, Red Bull behält Sergio Perez für 2025 und Perez schlägt sich gar nicht mal so beschissen.
Ja.
Dann wäre Perez doch clean einer der besten Fahrer, die du wählen könntest für Cadillac oder Cadillac GM, Andretti, wie auch immer man es nennen mag, den man holen könnte, wenn er eine gute Saison 25 hat.
Auf jeden Fall. Mit sehr erfahrenen Fahrern habe ich auch überlegt. Auch Kevin Magnussen hat in meinen Gedanken eine Rolle gespielt. Weil der wäre wahrscheinlich auch nicht der schlechteste Fahrer, den du dann holen könntest, auch wenn er dann auch schon wieder ein Jahr Pause hatte. Perez habe ich am Ende nicht in meine Top 5 gewählt, weil er halt selbst gesagt hat, ich möchte meine Karriere ganz oben beenden und das ist bei Red Bull. Das heißt, er hat in einem Interview offensiv gesagt, meine Karriere werde ich bei Red Bull beenden.
Und gut, aber ich sag mal so, wenn die jetzt anklopfen würden, weiß ich nicht, ob dann unbedingt diese Aussage
natürlich die nächste Frage. Wenn Perez eine Option für Cadillac wird oder wenn Cadillac da eine Chance sieht, kann ich mir unfassbar gut vorstellen, dass sie da anklopfen werden. Genau das Gleiche kann ich mir auch irgendwo bei einem Kevin Magnussen eben vorstellen, weil das halt richtig erfahrene Fahrer sind. Das ist nicht so ein Alex Albon, der irgendwo erfahren ist, klar, aber der weder richtig erfahren ist, noch die großen Erfolge schon alles gefeiert hat. Alex Albon ist so, was das angeht, vielleicht nichts Halbes, nichts Ganzes. Und mit Perez und Magnussen kannst du sicher gehen, die haben Erfahrung ohne Ende. Die kannst du ins Team holen. Deswegen.
So, jetzt spinne ich das Rad mal noch ein bisschen weiter.
Jawohl.
Jetzt droppe ich mal noch drei Namen.
Mick Schumacher, hier rein. Droppt der Name?
Willst du den Namen droppen hier? Mick Schumacher hätte ich jetzt tatsächlich hier nicht reingedroppt.
Oha, okay.
Erster Name wäre direkt Carlos Sainz.
Ja.
Wenn man halt jetzt da guckt, wie genau ist diese Top-Team-Klausel definiert.
Ja, die wird nicht für Cadillac gelten, denke ich mal.
Glaube ich auch nicht. Ein anderer Fahrer, den ich mir gut vorstellen könnte, wenn Aston Martin bei Fernando Alonso mal richtig reinscheißen sollte und Alonso richtig die Schnauze voll hat, könnte ich mir auch noch vorstellen, dass Alonso sagt, ey, die kommen gerade neu rein. Und Cadillac würde bestimmt auch sagen, Alonso, das ist ein Fahrer,
ja,
der ist noch richtig
Fall.
Jung und der hat noch sein ganzes Leben vor sich in der
Cadillac
Formel 1.
Cadillac würde den mit Kusshand nehmen.
Das glaube ich auch. Und jetzt vielleicht sogar noch wilder als der Perez-Call. Nehmen wir jetzt mal an, Kimi Antonelli startet wirklich gut in seine Karriere rein und Max kommt mit Red Bull nicht mehr an den Titel. Und Toto Wolff macht wirklich das, was wenige für möglich halten und signed Max Verstappen als Duo mit Kimi Antonelli. George Russell wäre dann auf einmal teamlos. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass George Russell, auch wenn es gesagt wurde, ja klar, behalten wir George im Auge von Horner, ich glaube tatsächlich nicht, dass er zu Red Bull gehen würde. Daher wäre dann theoretisch gesehen für George Russell Cadillac vielleicht gar nicht mal eine so schlechte Option.
Finde ich realistischer als Perez, sage ich dir, wie es ist. Ich war ja immer großer Verfechter davon, dass ich mir auch vorstellen kann, dass George Russell 26 irgendwo mit Audi reingeht. Klar, das kann man mittlerweile verwerfen, wird er nicht machen. Aber ich bin da gar nicht so weit weg, wenn George Russell irgendwie offen wird, weil Verstappen halt zu Mercedes geht, dann muss sich George Russell umgucken und dann halte ich Cadillac auch für eine sehr, sehr gute Option für George Russell. Da hast du mich. Mit George Russell hast du mich. Den finde ich gut, den mag ich.
Sehr schön, sehr schön. Ja, haben wir doch ein paar Namen jetzt mal abgehakt. Jetzt würde es mich tatsächlich noch interessieren, was ihr denkt. Also falls ihr jetzt gerade auf Spotify hört, dann schaut doch gerne mal in den Kommentar-Tab bei Spotify und schreibt uns einfach mal, wer denkt ihr wird so 2026 bei Cadillac an den Start gehen. Und wenn ihr nicht auf Spotify hört, dann schreibt uns auch gerne auf Instagram @undercutpodcast einfach eine kurze Nachricht, wer ihr denkt, wer letztendlich in diesen beiden Sitzen sitzen wird. Und würde mich freuen, einfach mal wieder so ein bisschen Calls aus der Community zu hören. Aber Perke, lass uns das Thema abhaken. Wir haben echt lange drüber geredet, glaube knappe Viertelstunde jetzt. Lass uns tatsächlich nach Katar gucken und noch für diese wunderschöne Pre-Weekend-Show noch unsere Predictions abgeben.
Ja, erstmal, die Zeiten in Katar sind ja ganz verrückt. Das ist irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Das ist weder Abend noch Nachmittags. Das sind einfach irgendwie blöde Zeiten, weil es ist erstmal Sprintwochenende, das muss man auch anmerken. Das Sprintrennen, coole Uhrzeit, Samstag 15 Uhr, nimmt man voll mit, normale Uhrzeit. Aber der Rest, so das Sprint-Qualifying, Freitag 18:30, ist blöd. Qualifying, Samstag 19 Uhr, weiß ich nicht. Rennen, Sonntag 17 Uhr, auch irgendwie komische Uhrzeit. Das heißt, mit den Uhrzeiten kann ich nicht so viel anfangen, aber die Uhrzeiten sind mir am Ende egal, solange die Autos auf der Strecke liefern. Von dem her gehen wir einfach rein in die Predictions. Ich würde sagen, Sprint und Rennen tippen wir.
Genau, machen wir.
Gehen wir als erstes in den Sprint rein. Samstag 15 Uhr Sprint. WM ist entschieden, das heißt, da geht's nicht um nichts mehr. Da müssen wir jetzt auch nicht irgendwie in unsere Prediction irgendeinen Spice reinbringen. Man kann natürlich Spice reinbringen, wenn man sieht, Ferrari und McLaren, die müssen irgendwie gegeneinander battlen noch auf der Strecke. Das muss man vielleicht im Hinterkopf halten. Aber Fahrer-WM entschieden zwischen Max Verstappen und Norris, müssen wir hier in den Predictions keine künstliche Spannung mehr erzeugen. Das ist doch was.
Also ich würde einfach mal anfangen. Gerade rückblickend auf letztes Jahr, Oscar Piastri hat seinen ersten Sprint in Katar gewonnen. Daher gehe ich auch einfach mal davon aus, dass die McLaren auch dieses Jahr in Katar wieder stark sein werden. Und von dem, was man ja so ein bisschen gehört hat, geht man ja auch bei Ferrari davon aus, dass der McLaren jetzt über die letzten zwei Rennwochenenden tatsächlich den Vorteil haben wird. Deshalb wird meine Prediction sogar wie folgt sein. Oscar Piastri wird sich im Sprint den Sieg sichern vor Lando Norris, wie es letztes Jahr war, dass Piastri sich den Sieg gesichert hat. Da war es ja aber nicht vor Lando Norris, sondern vor Max Verstappen. Und dann denke ich aber tatsächlich, auf drei werden wir dann schon den Ferrari von Charles Leclerc sehen.
Ja, copy-paste ich genauso.
Perfekt. Aber dann lasse ich dir jetzt mal den Vortritt fürs Rennen, damit das hier nicht dauerhaft copy-paste wird.
Jawohl. Das Rennen wird auch Oscar Piastri gewinnen. Jetzt muss man ja Lando Norris nicht mehr vorlassen oder irgendwie Position tauschen. Jetzt wird es ein Oscar Piastri einfach so gewinnen. Und damit hätte er genauso viele Rennen dann auch gewonnen wie Lando Norris. Beide drei, wenn Oscar Piastri das Rennen wirklich gewinnen sollte. Auf P2 habe ich Charles Leclerc und auf P3 habe ich Carlos Sainz. Lando Norris fliegt vom Podium runter.
Okay, bei mir tatsächlich anders. Ich denke tatsächlich, dass Lando Norris den Sprint gewinnen wird. Ich denke, dass Oscar Piastri auf 2 ins Ziel kommen wird. Und ich denke, dass und ich denke auch, dass Carlos Sainz auf P3 ins Ziel kommt.
Okay, interessant.
Ich denke, bei Ferrari wird's nicht heiß zugehen, sage ich mal jetzt, was teamintern angeht. Aber ich denke einfach, dass man die beiden auf eine unterschiedliche Strategie hauen wird und am Ende des Tages Carlos Sainz vorne landen wird.
Bin ich gespannt drauf. Also wenn man die auf unterschiedliche Strategien setzt und deswegen Carlos Sainz vor Charles Leclerc endet, glaubst du nicht, dass es nicht heiß wird, teamintern, oder?
Wenn Carlos Sainz wegen der Strategie vor Leclerc endet. Hast einen sehr validen Punkt, gebe ich dir. Aber du, das sind Dinge, die sehen wir dann nach diesem Rennwochenende. Und bis dahin bleibt das jetzt erstmal meine Prediction, auch wenn sie vielleicht ein bisschen wild klingt. Aber so sei es. So möge es sein, Perke. Für uns, glaube ich, viel wichtiger. Wir sollten mal dran denken, dieses Wochenende zu tippen.
Vielleicht, das stimmt. Ja, da ist ja was. Hast du recht. Ich weiß nicht, wie viele Wochenenden ich das nicht mehr gemacht habe.
Ja, ist eine Weile her. Bei mir genauso. Kann ich sagen. Apropos Perke, hättest du vielleicht Bock auf eine Darts-Tipp-Runde für zur WM dann?
Also, da werde ich bestimmt immer dran denken, oder?
Ja, ich frag ja einfach nur so. Frag für einen Freund.
An sich, kannst du deinem Freund gern sagen, ich wäre dabei.
Alles klar, Chef. Sehr gut, haben wir das auch noch geklärt. Perke, ich bedanke mich für diese wunderschöne Not-Pre-Weekend-Show, sage ich mal. War ja nicht geplant. Ja, aber muss auch mal sein. So eine schöne Mitternachtsfolge, dass man in den neuen Tag rein eine Podcast-Episode aufnimmt. Naja, gut. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Und wir freuen uns natürlich über jedes positive Feedback. Wir freuen uns grundsätzlich über Feedback. Also Aber das sei dahingestellt. Genau, ansonsten hören wir uns dann am Montag wieder zur Post-Weekend-Show von Katar. Und wegen der Interview-Episode, we'll keep you up to date. Wenn es was Neues gibt, erfahrt ihr es als Erstes. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Habt ein schönes Rennwochenende in Katar. Möge die WM spannend werden. Und genau. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.